Großer Gott, wir danken dir jetzt auch für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass wir es lesen dürfen. Besonders auch das Buch der Offenbarung. Wir lesen auch ganz am Anfang des Buches, dass jeder gesegnet ist, der die Worte dieser Weissagung hört und bewahrt. Ja, und so lass uns auch heute Hörer sein, mit dem Ziel zu bewahren, mit dem Ziel im Herzen zu bewahren, aber auch mit dem Ziel, gehorsam zu sein. Die Dinge ernst zu nehmen, die darin angesprochen werden, und die Motivation zu verstehen, zu der du uns ermutigen möchtest durch dieses Buch. Danke für deine Gnade. Wir bitten dich darum, jetzt an unseren Herzen zu wirken, dass dein Wort wirkt und wir es umsetzen in unserem Alltag, ganz praktisch. Amen. Warum lässt Gott so viel Böses zu? Warum gibt es so viel Kriege, so viel Elend, so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und er schreitet nicht ein, wenn er doch ein allmächtiger Gott ist. Warum unternimmt er nichts? Solche Argumente habt ihr bestimmt schon gehört. Nun, dieses Argument ist sehr schlecht. Nur weil Gott im Moment nicht einschreitet, so wie wir uns das vorstellen, wie er das machen sollte, das heißt, dass er diese bösen Menschen, wer immer das ist, der in unseren Augen böse ist, bestraft und uns, die wir ja so gut sind und so heilig sind und in den Himmel nimmt zu sich und ein Paradies schafft für uns, nur weil er nicht so eingreift, wie wir uns das vorstellen, heißt es noch lange nicht, dass er nicht existiert. Nur weil mir die Brieftasche geklaut wurde und die Polizei nicht zur Stelle war, heißt das nicht automatisch, dass die Polizei nicht existiert. Nun, Gott wird eingreifen. Ja, er wird eingreifen. Aber er wird nicht so eingreifen, wie wir uns das vorstellen. Weil wenn Gott eingreifen wird, dann wird jede Sünde und jede Ungerechtigkeit gerichtet werden. Nicht nur die, die wir denken, die böse sind, die besonders schlechten Menschen, die Hitlers und die Stalins auf dieser Welt. Nein, du und ich, wir sind auch Sünder. Wir haben auch die Gebote Gottes gebrochen. Wir denken vielleicht von uns oft, wir sind ja so heilig und so wunderbar, aber das sind wir nicht. Er wird jede Sünde richten. Keiner wird davon kommen, außer du hast an den Herrn Jesus Christus geglaubt und deine Sünden sind vergeben. Außer du hast an denjenigen geglaubt, der dich geliebt und sein Blut für dich vergossen hat. Das, meine Lieben, das ist die Botschaft der Offenbarung. Die Offenbarung zeigt uns, ja, ja, Gott wird eingreifen. Jesus wird wiederkehren. Aber jeder, der nicht geglaubt hat, wird jammern und Zähne knirschen. Darum geht es. Und heute bekommen wir sozusagen eine Art Teaser-Trailer, eine Vorschau. Ein Einblick, ein kurzer Einblick in das, was das ganze Buch dann entfalten wird, in einer ganzen Fülle von Visionen und Bildern. Heute kriegen wir eine kleine Vorschau. Wir erinnern uns vielleicht, ich habe euch das letztes Mal schon gesagt, wir befinden uns immer noch in diesem großen Torbogen, durch den wir jetzt langsam durchschreiten. Dieser Eingangsbereich dieses Buches, das erste Kapitel, das ganze erste Kapitel ist so eine Art Eingangsbereich, so eine Vorhalle, die uns das bewusst machen soll, worum es wirklich geht. Und das werdet ihr immer und immer wieder hören von mir. Es geht nicht darum, dass wir hier rumspekulieren und herausfinden, wer der Antichrist ist oder was die Nummer 666 bedeutet. Wenn das euer Ziel ist, dann geht ihr völlig falsch an die Offenbarung heran. Und das macht das erste Kapitel sehr deutlich. Das erste Kapitel macht uns sehr deutlich, worum es geht. Und warum Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den Engel, seinem Knecht Johannes, diesen Auftrag gegeben hat, dieses Buch zu schreiben. Das heißt ganz am Anfang, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Es geht darum, dass wir verstehen, was Gottes Pläne für diese Welt sind. Die Pläne, die das Gericht beinhalten, die aber auch die Wiederherstellung beinhalten. Wir erinnern uns, Johannes bekommt seinen Auftrag auf der Insel Patmos in der Ägäis auf einem Felsen in einem römischen Straflager, kriegt er diese Vision von Gott. Und er soll dieses Buch schreiben. Es hat einen übernatürlichen Ursprung. Das haben wir letztes Mal gesehen in Vers 1. Dieses Buch kommt von Gott. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist Jesus selbst, der Offenbarer ist. Er zeigt uns seine Pläne mit der Zukunft dieser Welt, mit dieser Erde, mit all dem, was geschehen wird. Das Zeugnis des Buches ist zuverlässig. Es ist Johannes, der Apostel, der Augenzeuge des Weltuntergangs, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und seine Auswirkungen sind segensreich. In Vers 3 haben wir gelesen, glückselig sind die, die die Worte hören und bewahren. Warum? Die Zeit ist nahe. Wir haben gesehen, das Buch hat eine Art Dringlichkeit, mit der diese Botschaft kommt. Es geht darum, dass wir verstehen, dass diese Dinge, wenn sie einmal ins Rollen kommen, dann wird es schnell gehen. Dann wird es eine Sache von 7 Jahren sein, das Ganze wird erfüllt sein. Und dann nochmal 1000 Jahre und dann die Ewigkeit. Aber das ist der Hauptteil dieses Buches. Es geht um die Naherwartung. Sind wir bereit? Erwarten wir die Erfüllung all dessen, was die ganze Schrift, die 65 Bücher des Alten und Neuen Testaments uns darauf vorbereitet haben? Wir haben gesehen, der prophetische Plan im Alten Testament ist zu Ende. Es ist alles erfüllt bis auf diese letzten 7 Jahre, die noch kommen. Niemand weiß, wann das geschehen wird. Niemand weiß, wann der Zeitpunkt da ist, wenn Gott die Gemeinde, die Gläubigen von dieser Erde entrücken wird und dann wird diese ganze Sache losbrechen. Wie gesagt, wir haben die Natur des Buches gesehen und schon bereits einige der Absichten angeschaut und wir lesen heute weiter in den Versen 4 bis 8. Das ist unser Predigttext für heute, Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Und das sind die Grüße. Hier heißt es Folgendes. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden befreit hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist unser Text für heute. Johannes grüßt die 7 Gemeinden. Er ist der Überbringer dieser Grüße, aber die Grüße selber, die kommen direkt aus dem Jenseits. Habt ihr schon mal Grüße aus dem Jenseits bekommen? Hier sind sie. Die kommen direkt von dem, der ist. Und der da kommt und von Jesus Christus und vom Geist Gottes, aus einer übernatürlichen Dimension. Spannend. Interessant. Auch die Reihenfolge hier, Vater, Geist und Sohn. Wir haben schon gesehen, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Er ist derjenige, der offenbart. Und er gibt uns eine kurze Vorschau dessen, was er später entfalten wird in diesem Buch. Aber heute lasst uns 3 übernatürliche Botschaften anschauen aus dem Jenseits, damit du gestärkt wirst in deiner Hoffnung. 3 übernatürliche Botschaften aus dem Jenseits. Das ist das, was sich viele Menschen wünschen, oder? Die sagen, ich möchte gerne mal irgendwie so Kontakt aufnehmen. Und meistens ist es dann so, dass man in Zauberei und irgendwelchen Dingen und irgendwelchen Dämonen dann anruft. Wir brauchen das nicht. Wir haben es hier. Wir kriegen die Botschaft direkt von der höchsten Stelle, von Gott selbst. Diese 3 übernatürlichen Botschaften, die Grüße, die Johannes hier ausrichtet. Was war sein Ziel? Nun, diese Gemeinden, wir haben das gesehen, die 7 Gemeinden in Kleinasien, die waren gebeutelt von Irrlehren. Wir werden das noch im Detail anschauen, zusammen in den Sendschreiben. Sie wurden verfolgt, sie haben viel gelitten und so brauchten sie diese Ermutigung. Sie mussten verstehen, der Gott, an den sie glauben, er hat alles im Griff. Er ist der Souveräne. Er ist derjenige, der die Weltgeschichte zu ihrem vorherbestimmten Ende führen wird und keiner wird ihn dabei hindern können. Das müssten sie verstehen. Und deshalb brauchen sie und auch wir heute diese drei übernatürlichen Botschaften. Lass uns die erste anschauen. Die erste ist der übernatürliche Gruß. Verse 4 bis 6. Ich lese uns das nochmal vor. Hier heißt es: Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden erlöst, ist hier besser als gewaschen, das ist die Schlachter, erlöst hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie schon gesagt, Johannes beginnt hier sein Buch wie ein Brief. Wir haben uns schon ausführlich damit befasst, was ist die genaue Literaturgattung der Offenbarung. Wir haben gesehen, Prophetie trifft es am besten. Aber hier haben wir einen Eingangsgruß wie ein Paulusbrief oder wie die anderen Briefe im Neuen Testament. Johannes, der menschliche Autor, grüßt die sieben Gemeinden, die in Asia sind, das westliche Gebiet der heutigen Türkei. Da sind diese sieben Gemeinden verteilt. Ist gar nicht so weit weg da von Patmos, wenn man auf der Karte guckt. Ephesus, Milet, Ephesus. Und dann geht es im Uhrzeigersinn rum um diese ganzen Gemeinden. Die werden wir uns noch im Einzelnen anschauen. Gnade sei mit euch und Friede. Der typische Gruß eines Briefes, den wir überall im Neuen Testament antreffen. Gnade ist die Einstellung Gottes gegenüber den Gläubigen. Friede ist das Resultat. Sie haben Frieden mit Gott. Und dieser Gruß hebt dieses Buch von der ganzen apokalyptischen und jüdischen apokalyptischen Literatur weg. Das ist nicht normal, dass man einen solchen Gruß findet in anderen solchen Werken. Und er schreibt auch an echte historische Gemeinden. Das waren nicht irgendwelche, manche Ausleger sagen, das sind diese sieben Phasen der Kirchengeschichte und so weiter und so fort. Aber wir sehen vom natürlichen Wortsinn her keinen Grund, warum wir nicht annehmen sollten, dass das einfach die historischen Gemeinden sind. Die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Smyrna, die Gemeinde in Thyatira und so weiter, in Pergamon oder Pergamus. Das waren echte Gemeinden, die haben existiert. Und natürlich sind diese Ermahnungen dann auch für uns interessant, weil es irgendwo typische Gemeinden aus allen Jahrhunderten darstellt, aber es waren historische Gemeinden. Und dann ist es aber interessant zu sehen, von wem dieser Gruß kommt. Hier heißt es zunächst mal, von dem, der ist und der war und der kommt. Das ist Gott, der Vater hier. Das ist der Ewige. Wörtlich der Seiende. Das ist ein Partizip hier. Die griechische Übersetzung von Ich bin aus 2. Mose 3, Vers 14. Ego emi ho on. Ich bin der Seiende, sagt er hier. Und dann der war. Ein Imperfekt. Er war schon immer. Ich bin der Seiende, der Selbstexistierende, der schon immer war und der Kommende. Ein Präsenspartizip, der im Begriff ist zu kommen. Es ist interessant, es ist diese Zeitlosigkeit, diese Ewigkeit, die da dargestellt wird. Er ist der ewig Existierende, aus sich selbst heraus existierende Gott. Der Kommende. Und dann heißt es weiter, nicht nur vom Vater ist dieser Gruß hier, sondern dann heißt es von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und das ist nicht so einfach hier, diese Ausdrucksweise. Weil wir wissen alle, es gibt nicht sieben Geister Gottes. Ja, das sehen wir vom Rest der Schrift her, das kann nicht gemeint sein. Das heißt, wenn die wörtliche Auslegung keinen Sinn macht, müssen wir von einer symbolischen Bedeutung ausgehen. Die sieben ist die vollkommene Zahl. Wir sehen das immer wieder im Buch der Offenbarung. Sieben Posaunen, sieben Siegel, sieben Glückseligpreisungen haben wir schon gesehen. Also sieben ist immer Vollkommenheit. Weil das ganze Buch zeigt uns diesen vollkommenen Abschluss, den Gott macht. Und deshalb sehen wir hier den Geist Gottes in seiner Vollkommenheit. Es hat verschiedene Lösungsvorschläge gegeben unter Gelehrten. So einige sagten sogar, es sind vielleicht sieben Engel. Andere sagen, es ist der siebenfache Dienst aus Jesaja 11. Das ist auch denkbar. Aber die beste Erklärung scheint zu sein, dass er Bezug nimmt auf eine Symbolik aus Sacharja Kapitel 4. Da heißt es zum Beispiel, die sieben Augen, die die ganze Erde übersehen. In Sacharja 4 geht es im Zusammenhang um das Wirken des Heiligen Geistes. Er wird durch einen siebenarmigen Leuchter dargestellt, von dem Öl herabfließt. Und dann heißt es in Sacharja 4, Vers 6, die berühmten Worte, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Und in Offenbarung 5, Kapitel 6, wenn ihr ein bisschen weiter blättern wollt, heißt es dann auch, dass es die sieben Augen sind, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Also er zieht offenbar von den Symboliken des Sacharja, das macht auch viel Sinn, weil der nächste Vers, Vers 7, ist nämlich dann auch ein Zitat oder ein teilweise ein Zitat aus dem Propheten Sacharja. Und deshalb haben wir hier einfach eine Bezeichnung für den Geist Gottes. Die sieben Geister Gottes ist also ein Titel aus dem Alten Testament, aus der alttestamentlichen Prophetie für den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit, in seiner ganzen Macht. Genauso wie Christus auch in seiner ganzen Herrlichkeit dargestellt wird, wird auch hier der Heilige Geist in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Vollkommenheit dargestellt. Und so kommt der Gruß vom Vater und vom Geist und eben auch vom Sohn. Und hier ist bewusst die Reihenfolge vertauscht, weil es geht ja in erster Linie darum, um Christus. Es ist seine Offenbarung an uns. Der wird am ausführlichsten beschrieben hier in Vers 5. Heißt es, von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde. Das sind drei Titel hier. Das erste ist der treue Zeuge. Der treue Zeuge sagt immer die Wahrheit. Er hat schon zu Lebzeiten in Johannes Kapitel 18 gesagt, dass er gekommen ist, um das Zeugnis zu geben über die Wahrheit. Aber viele Gelehrte sehen hier auch eine Anspielung auf Psalm 89, Vers 36. Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Das haben wir gelesen in der Schriftlesung. Er ist der Zeuge in den Wolken. Er kommt auch mit den Wolken, das werden wir gleich noch sehen. Also er ist der treue Zeuge, er ist die Wahrheit. Der zweite Titel, den wir hier sehen, ist der Erstgeborene aus den Toten. Nun, das heißt nicht, dass er der erste Geborene ist im Sinne von einer Schöpfung, sondern es geht hier vielmehr um einen Rang, den er hat. Er ist sozusagen der Prototyp für eine neue Menschheit. Prototokos bedeutet vielmehr Erster im Rang. Er hat einen speziellen Status. An anderen Stellen wird er als der neue Adam bezeichnet. Er gründet eine neue Menschheit, eine neue Art von Mensch, eine wiedergeborene, eine erneuerte Art von Mensch. Und dann heißt es auch noch Fürst über die Könige der Erde. Und das ist eher klar für uns. Er ist der Souveräne. Er ist der rechtmäßige Besitzer der Erde. Deshalb werden wir später auch sehen, dass ihm eine Besitzurkunde gegeben wird mit sieben Siegeln, die er dann eins nach dem anderen aufbrechen wird und durch die ganzen Gerichte die Erde wieder in Besitz nehmen, die ihm gehört. Er ist der Souveräne. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. Er ist der König der Könige, sehen wir später auch im Kapitel 19. Das ist gewaltig. Das ist der ewig seiende Gott, der vollkommene Geist Gottes. Und hier dieser treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten und auch der Fürst über alle Könige der Erde, er bringt uns diesen Gruß. Und nun kann sich Johannes nicht mehr halten. Das ist die einzig richtige Reaktion, wenn wir solche Dinge lesen. Es ist Anbetung. Seht, wie es hier weitergeht, heißt es, ihm, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden, wie schon gesagt, ist eine Textvariante, der Schlachter sagt, gewaschen. Es ist besser, hier erlöst zu sehen. Der uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Das ist das Evangelium hier. Darum geht es. Jesus hat uns geliebt. von Ewigkeit her, mit einer ewigen Liebe, weil er ist der Ewige, das haben wir jetzt gerade gesehen, er ist derjenige, der ist, der war und der da kommt. Er ist ein ewiger Gott, es ist eine ewige Liebe, eine erwählende Liebe, eine souveräne Liebe. Er hat uns geliebt, von Anfang an. Und er hat uns von unseren Sünden erlöst. Es ist wichtig, hier diesen Text genau zu lesen. Nicht nur von der Schuld oder von der Strafe, von der ewigen Hölle erlöst. Nein, von der Sünde hat er uns erlöst. Wenn du Christ bist, bist du erlöst von der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Du kannst Nein sagen zu Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Davon hat er uns erlöst. Wie? Durch sein Blut, heißt es hier, weil er am Kreuz für uns starb. Und dann kamen zwei Segnungen. Seht ihr das hier im Text? Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, so sagt es die Schlachter, aber wörtlich zu einem Königtum und Priestern. Wir kamen unter seine gnädige Herrschaft. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, Kolosser 1,13. Und wir sind Priester. Wir sind Priester, das heißt, wir haben Zugang zu Gott. Wir haben direkten Zugang zu ihm. Ein Kommentator hat gesagt, wir sind königliche Priester der höchsten Ordnung. Ein Reich von Untertanen mit direktem priesterlichem Zugang zu Gott. Wow. Bist du dir das bewusst? Was wir für ein Vorrecht haben? Dann heißt es noch, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das bedeutet einfach alle zukünftigen Zeitalter, alles was noch kommt, es gehört alles ihm. Es ist von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Römer 11,36. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Christus gehörst, dann gilt dir dieser Gruß. Dieser Gruß. Der ewige, allmächtige, sein vollkommener Geist und sein Sohn, der Herr Jesus Christus, der die Wahrheit in Person ist, der Prototyp der neuen Menschheit, der souveräne Herrscher über das gesamte Universum, dieser Gott sendet dir uns heute seine Grüße. Er, der uns geliebt hat, der uns von unseren Sünden befreit hat und zu Königen und Priestern gemacht hat, in seinem Reich. Ihr seid Könige, ihr seid Priester, wir werden mit ihm regieren, wir werden auf ewig mit ihm Gemeinschaft haben, ewigen, direkten Zugang zu ihm haben, zu diesem ewigen, unfassbaren Gott. Bist du dir das bewusst? Das ist das, was du hören musst heute. Das ist überwältigend. Das ist unfassbar. Vater, Geist und Sohn in all ihrer Herrlichkeit, all ihrer Vollkommenheit senden dir ihre Grüße oder ihren Gruß. Es ist schwierig zu sagen, ob Einzahl oder Mehrzahl, weil es ist ein dreieiniger Gott, offenbar. Meine Lieben, wenn ihr etwas mitnehmt hier vom Studium des Buches der Offenbarung, dann nehmt Folgendes mit. Du und ich, wenn wir Christus kennen, sind die privilegiertesten Menschen, die es gibt. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir dürfen den König des Universums persönlich kennen. Und er sendet uns sogar noch seine persönlichen Grüße. Er sagt, ich liebe euch. Ich habe mich hingegeben für euch, damit ihr ein Königtum seid für mich, von Priestern, von solchen, die mich anbeten und mir dienen werden. Wie sehr sollte uns das motivieren zur Anbetung, zur Heiligung, zur Nachfolge, zur Liebe zu ihm. Schaut euch an, was er getan hat für uns. Er will uns nicht, seht ihr, Gott ist nicht geizig, überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist nicht nur freigebig, er gibt uns alles. In Epheser 1 heißt es, er hat uns mit allen Segnungen überhäuft und das ist wahr, das wird hier sehr deutlich an dieser Stelle. Und darüber sollen wir nachdenken. Was soll dich ermutigen? Wenn dich das nicht begeistert, dann weiß ich nicht, was dich begeistern kann. Da gibt es wahrscheinlich nichts. Vielleicht bist du dann gar kein Christ, wenn dich das nicht begeistert. Dann musst du Buße tun, musst du glauben, dass Jesus der Christus ist. Musst du in diese Beziehung kommen erstmal, dich erstmal retten lassen, dass dich das begeistert hier. Vielleicht hilft dir die zweite übernatürliche Botschaft. Wir haben ja drei heute. Das war die erste, der übernatürliche Gruß. Jetzt kommen wir zum zweiten. Das ist die übernatürliche Vorschau. Schaut euch Vers 7 an. Jetzt geht's weiter hier. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Hier bekommen wir eine Vorschau, eine Vorwarnung für die Dinge, die da kommen. Es ist im Wesentlichen die Botschaft, Jesus kommt wieder. Man kann es als den Themenvers der Offenbarung bezeichnen. Es ist die Offenbarung in einer Nussschale hier. Siehe, er kommt mit den Wolken. Siehe heißt schau. Johannes möchte jetzt deine Aufmerksamkeit. Schau, siehe, pass auf. Er kommt. Wiederum Präsenz, nicht er wird kommen, sondern er kommt. Er ist im Begriff zu kommen. Jeden Moment. Mit den Wolken vom Himmel her, wie er es auch einst gesagt hat, wie er aufgefahren ist. In Apostelgeschichte 1 heißt es das, wird er auch wiederkommen. Und dann heißt es, jedes Auge wird ihn sehen. Das ist natürlich die sichtbare Wiederkunft hier, die im Blickfeld ist, nicht die Entrückung. Und da ist es auch die, welche ihn durchstochen haben. Das ist eine Anspielung auf Sacharja Kapitel 12, Vers 10, wo die Israeliten, diejenigen, die Juden, die ihn durchstochen, die ihn durchbohrt haben, erkennen werden und Buße tun und errettet werden. Das ist die Wiederherstellung Israel am Ende der Zeit, der Trübsalszeit. Und dann heißt es hier auch noch, und es werden wörtlich wehklagen. Dieses auf die Brust schlagen ist einfach der griechisch-jüdische Ausdruck für wehklagen, für jammern. Es werden wehklagen alle Geschlechter der Erde. Das ist eine Anspielung auf Matthäus 24, Vers 30. Also Sacharja 12, Vers 10, Matthäus 24, 30 werden wir in einem Zitat zusammengemischt, um diese Ganzheit zu zeigen. Er kommt für die Seinen, um sie wiederherzustellen. Das ist jetzt in diesem Fall hier vor allem Israel im Blickfeld, aber er kommt auch, um alle Geschlechter zu richten. Die restlichen Menschen werden jammern. Und das ist ein Jammern zum Gericht hier, in diesem Zusammenhang. Christus wird wiederkommen und es wird schrecklich sein für die, die nicht geglaubt haben. Und es wird ein Segen sein für die, die geglaubt haben. Ja, Amen, heißt es hier am Schluss noch. Das ist Griechisch und Hebräisch, beides. So sei es, so wird es sein. Es ist jetzt immer wieder, wie deutlich macht der Autor das? Ja, das wird geschehen. Genauso wird es geschehen. Es ist garantiert. Wir kommen gleich noch dazu. Aber hier kriegen wir schon diese Vorschau. Diese Vorschau ist natürlich in erster Linie eine Warnung. Ja, es beinhaltet auch Wiederherstellung und es beinhaltet auch eine Hoffnung, eine Erfüllung einer Hoffnung für uns. Aber es ist vor allem eine Warnung, eine Frage an dich. Bist du bereit? Und ihr wisst da, wir haben darüber gesprochen, für uns heute ist es die Entrückung. Christus wird kommen, er wird uns zu sich nehmen und dann werden die Menschen, die nicht zu ihm gehören, hier bleiben und durch diese schrecklichen Gerichte gehen. Es ist eine Vorschau und sie sagt uns, Christus kommt wieder mit den Wolken, sodass ihn jedes Auge sehen wird. Und das wird Jammern und Wehklagen bewirken auf der ganzen Welt. Ich meine, dieses Szenario, wir werden noch viel davon hören, aber das muss man sich mal überlegen. Es wird Verzweiflung geben, Schrecken geben, Erstarren. Wenn sie verstehen, dass sie als schuldige Sünder vor einem heiligen Gott stehen und jetzt ist es zu spät, man kann nicht mehr umkehren, er ist da und er richtet. Und deshalb ist es auch eine Einladung, wir haben das auch immer wieder gehört, die Bibel ist voller Warnungen, das ist ein Zeichen von Gottes Liebe und Gottes Gnade, warum er so viele Warnungen da reinpackt in dieses Wort, so viele Gerichtswarnungen, ich komme, um zu richten, ja, ich werde kommen, es ist garantiert, seid bereit, das ist eine Warnung aus Liebe. Damit du noch Buße tun kannst, damit du noch gerettet werden kannst, wenn du es noch nicht bist. Damit du nicht verurteilt wirst zu ewiger Strafe. Diese Vorschau gilt dir, wenn du Christus noch nicht kennst. Sie gilt aber auch dir, wenn du Christ spielst. Wenn du denkst, du wirst gerettet, weil du in die Gemeinde kommst, weil du Bibel liest oder weil du sonst irgendwelche Rituale befolgst. Meine Lieben, das ist wichtig. Wir müssen uns immer wieder prüfen. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken, bin ich wirklich gerettet? Zeigt mein Leben, und daran kannst du sehen, siehst du die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben? Siehst du Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in deinem Leben? Bewirkt der Geist Gottes diese Dinge bei dir? Oder machst du dir was vor? Weil äußere Rituale werden uns nicht retten. Taufe rettet nicht, Gemeindezugehörigkeit rettet nicht, all diese Dinge retten nicht. Sie sind wichtig und sie gehören dazu, ja natürlich, aber sie retten uns nicht. Deshalb dieses Buch, die Offenbarung zeigt uns sehr deutlich, Christus kommt wieder. Bist du wirklich bereit? Bist du bereit oder bist du es nicht? Und dann natürlich für uns Christen, für die Gläubigen, ist es genauso wichtig zu verstehen. Weil die Hoffnung, auf die wir hoffen, die Dinge, die wir uns herbeisehnen, die Erlösung unserer Leiber, dass wir endlich nicht mehr sündigen können, dass wir endlich den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen können, das wird sich erfüllen. Das kommt bald. Das kommt bald. Es ermutigt. Und das haben wir letztes Mal schon festgehalten, das halte ich immer wieder fest, das Buch der Offenbarung wurde in erster Linie für uns Christen geschrieben. Es wurde nicht geschrieben für sensationshungrige Menschen, die irgendwelche Spekulationen über die Zukunft suchen. Dieses Buch wird dir dann nichts sagen können. Es wird dir nicht weiterhelfen. Es ist für uns Gläubige an seine Knechte geschrieben. Und er wird kommen, garantiert. Als wäre das nicht genug. Also ich meine, wenn es heißt, der Heilige Geist selber in seiner ganzen Vollkommenheit, der Vater in seiner ganzen vollkommenen Offenbarung und Herrlichkeit, Christus in seiner ganzen vollkommenen Herrlichkeit grüßen dich und sagt, Christus, ich komme bald, ich komme und ich werde kommen und alle Augen werden mich sehen, alle Menschen werden sich auf die Brust schlagen, werden wehklagen, es wird schreckliche Gerichte geben. Als wäre das nicht genug, gibt es noch eine dritte Botschaft hier. Drei übernatürliche Botschaften aus dem Jenseits, damit du als Christ ermutigt bist. Der übernatürliche Gruß, die übernatürliche Vorschau und jetzt drittens, die übernatürliche Garantie. Garantie. Vers 8. Hier heißt es, ich bin das A und das O. Das ist wiederum eine Textvariante hier, der Anfang und das Ende, das kommt erst später, das ist hier nicht so ein guter Text. Besser ist, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das ist quasi so eine Bestätigung hier, nochmal so ein Stempel da drauf. All die Dinge, die du jetzt schon gehört hast, ja, es wird segensreich sein, wenn du diese Worte hörst, in den ersten drei Versen. Herr Jesus Christus offenbart sich seinem Knecht Johannes und dann kommt diese Vorschau von Gott dem Vater, von Gott dem Geist und von dem erstgeborenen König aller Könige. Und sie sagen alle drei, Christus kommt wieder, um zu richten und zu retten. Und jetzt kommt quasi noch der Stempel obendrauf. Ich bin das A und das O. Das ist die Garantie von Gott selbst. Und das A und das O ist natürlich das Alpha und das Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstaben des griechischen Alphabets. Und deshalb ist es nicht falsch, dann noch dieser Kommentar, der Anfang und das Ende, was dann in späteren Versen auch tatsächlich noch hinzugefügt wird. Es bedeutet Totalität, Souveränität, der alles wirkt von Anfang bis Ende, der alles im Griff hat, der alles lenkt, der alles führt, vom Anfang bis zum Ende. Die Quelle der gesamten Heilsgeschichte, gestützt auch dann in Kapitel 21, Vers 1, wo es auch heißt, ich bin das A und das O und dann kommt der Anfang und das Ende, so wie auch in 22, 13. Und das erinnert uns auch wieder an die alttestamentliche Prophetie, ist es nicht so? Jesaja 44, Vers 6, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin das Alpha, ich bin das Omega. Das ist Totalität, die gesamte Weltgeschichte, er ist Herr über die Zeit. Und dann heißt es Gott, der Herr. Es ist Gott, der Vater hier, der spricht. Es gibt nicht viele Stellen in der Offenbarung, wo wir Gott, den Vater, sprechen hören. Hier ist es eine. Es ist derjenige, der Christus diese Offenbarung gibt, sie uns weiterzugeben. Wiederum, der ist und der war und der da kommt. Jahwe, der Ich Bin, der Seiende, der schon immer war und der kommend ist. Diese Allgegenwart, diese zeitlose Existenz. Und dann heißt es auch noch der Allmächtige, Pantokrator. Das ist eine, also in der griechischen Septuaginta wird zum Beispiel das Wort El Shaddai oder auch Herr der Herrscharen so übersetzt. Pantokrator, pass alles, Krateo festhalten. Er kontrolliert alles. Er ist der alles Kontrollierende, allmächtige Gott. Er hat alle Macht. Das ist der Punkt. Darum geht es hier. Er ist die oberste Instanz. Und deshalb sind diese Dinge hier sicher. Deshalb könnt ihr ganz, ganz sicher sein, all diese Dinge werden genauso geschehen, wie sie hier geschrieben sind. Da gibt es keinen Zweifel. Warum? Weil Gott sagt, ich werde es bewirken. Ich habe es so bestimmt und es wird so geschehen. Das ist der Grund, warum es Prophetie gibt. Weil sonst, wenn wir keinen allmächtigen, souveränen Gott hätten, der nicht alles kontrollieren, alles lenken würde, die gesamte Menschheit lenken würde, wenn er nicht das alles kontrollieren könnte, könnte er keine Prophetien ausstoßen. Nicht so genau. Er könnte nicht so genau sein mit historischen Details, wie er es auch schon war in der Vergangenheit. Wir haben das gesehen im Buch Daniel und in diesen ganzen Büchern. Der souveräne, allgegenwärtige, allmächtige, ewige Gott, der Herr, garantiert es. Er wird es tun. Und wie schon gesagt, viele Dinge können wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wie die nächsten Jahre aussehen hier, wie es mit der Politik weitergeht, mit der Gesellschaft, mit unserem Wohlstand, die Zukunft. Aber eine Sache ist garantiert. Die haben wir hier. Der allmächtige, souveräne Gott garantiert höchstpersönlich dafür, dass Christus wiederkommen wird. Dass Christus wiederkommen wird. Das Ende naht. Wie gesagt, es wird rasch geschehen, 1:1. Die Zeit ist nahe, 1:3. Siehe, er kommt mit den Wolken, 1:7. Jedes Auge wird ihn sehen. Es ist so gut wie sicher. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Es ist so sicher, dass es so dargestellt wird, als wäre es schon fast geschehen. Und wie sollen wir darauf reagieren? Wie sollen wir darauf reagieren? Wir haben drei übernatürliche Botschaften aus dem Jenseits gesehen, empfangen hier durch diesen Text in der Offenbarung. Gott selbst spricht heute zu dir. Durch seinen übernatürlichen Gruß, seine übernatürliche Vorschau und seine übernatürliche Bestätigung oder Garantie. Und das fasst die gesamte Absicht des Buches der Offenbarung schön zusammen. Die Offenbarung könnte man zusammenfassen mit den Worten: Grüße von dem dreieinigen Gott, Christus kommt wieder zum Gericht und zur Errettung und das garantiert. Das ist eigentlich im Wesentlichen die Offenbarung. Das ist das Buch zusammengefasst in einer Nussschale. Und das sollte 4 Auswirkungen haben, mindestens sollte es sicher noch mehr Auswirkungen haben, aber ich denke mal 4 reichen für heute als Anwendung zum Mitnehmen für euch in die nächste Woche. Was sollte es für Auswirkungen haben, wenn wir über diesen Text nachdenken? Die ganzen Implikationen, die ganzen Auswirkungen. Und das erste ist sicher Gottesfurcht. Gottesfurcht. Es sollte uns einfach in Staunen, in Ehrfurcht versetzen, in Anbetung versetzen vor diesem Gott. Es ist dieser Allmächtige, dieser Zeitlose, dieser Allgegenwärtige, dieser souveräne Herr. Und er kommt und sein Lohn mit ihm, heißt es in Kapitel 22, Vers 12. Gottesfurcht. Und ich meine damit Ehrfurcht in erster Linie, nicht Angst. Ja, wenn du nicht Christ bist, dann ist es ein Grund zur Angst. Ansonsten ist es ein Grund zur Ehrfurcht. Zweitens, Heiligung. Habe ich euch schon immer gesagt. Wenn es nicht dein Ziel ist, in der Heiligung zu wachsen, wenn es nicht dein Ziel ist, Gott mehr zu lieben, ihm mehr und konsequenter nachzufolgen, dann ist dieses Buch nicht für dich. Dann ist die Offenbarung nicht für dich. Da bist du hier umsonst. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es sollte uns motivieren, er, der uns geliebt hat, der uns befreit hat von unserer Sünde, der uns zu einem Königtum gemacht hat, der uns zu Priestern gemacht hat, der uns diese Ehrenpositionen gibt, die wir überhaupt hinten und vorne nicht verdient haben, der uns so geliebt hat mit bedingungsloser Liebe, sollte uns zur Heiligung, zum Gehorsam und zur Liebe ihm gegenüber motivieren. Heiligung. Gottesfurcht, Heiligung. Drittens, die dritte Anwendung oder die dritte Auswirkung, es ist mehr eine Auswirkung hier, ist die Naherwartung. Haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen und ihr werdet das immer wieder von mir hören, aber das ist wichtig, wir können es nicht oft genug wiederholen. Die Naherwartung. Wir sollten diese Ereignisse jeden Tag erwarten. Und natürlich nicht die Gerichte, wenn du ein Christ bist, aber zumindest die Entrückung, die Wiederkunft Christi für uns als Gemeinde. Wir sollen es erwarten. Wir sollen nicht in den Tag hineinleben und denken, ja, das wird immer so weitergehen, die Welt wird immer so weitergehen, wie sie jetzt ist. Und das denken viele heute, ja, das ist einfach, die existiert ja schon Milliarden von Jahren und das wird jetzt weitergehen und irgendwie werden wir das schon schaffen, auch wenn die Menschheit ausstirbt, dann kommt irgendwas anderes, irgendwelche Aliens, keine Ahnung, was es da alles für Theorien gibt, aber das ist Unsinn. Das dauert nicht mehr lange. Wir sollen es erwarten. Und deshalb viertens, Dringlichkeit. Gottesfurcht, Heiligung, Naherwartung und jetzt Dringlichkeit. Wir sollten uns darum bemühen, die Botschaft zu verbreiten. Wir sollten uns darum bemühen, den Menschen von Christus zu erzählen, wenn wir sehen, was da kommt, was da auf uns zukommt, was da für eine Walze, für eine Rolle, für eine Lawine von Gerichten auf diese Welt zurollt. Und sie sind völlig ahnungslos. Völlig ahnungslos. Ja, das glaube ich alles nicht, alles Blödsinn. Wow. Wenn du dieses Buch, das Buch der Offenbarung nicht studierst, um in Gottesfurcht, Heiligkeit, Naherwartung und Dringlichkeit der Evangelisation zu wachsen, dann studierst du es umsonst. Dann haben wir die Botschaft des Buches nicht verstanden. Ich hoffe, du verstehst sie. Ich hoffe, du verstehst das Anliegen dieses Buches. Es soll uns motivieren, es soll uns anspornen. Deshalb wird uns die Zukunft gezeigt. Deshalb kriegen wir einen Einblick in seine Pläne, die er hat mit dieser Welt. Und ja, es ist auch ermutigend. Wir sehen auch das Ende, wir sehen auch Christus siegt am Ende. Wir sehen den neuen Himmel, wir sehen die neue Erde, wir haben uns darüber unterhalten. Wir sehen, es wird gut enden für diejenigen, die glauben. Und deshalb die Christen im ersten Jahrhundert, die brauchten diese Ermutigung. Und ich glaube, wir brauchen sie heute auch. Wir brauchen sie auch. Angesichts des kommenden Gerichts, der Wiederkunft des Herrn, sollten wir ehrfürchtig sein. Zur Heiligung motiviert, Erwartung unserer endgültigen Erlösung und voller Mitleid für die Unerlösten. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Jesus Christus, wir danken dir für deine Offenbarung. Wir danken dir für die Offenbarung deiner Herrlichkeit. Und die Pläne, die du hast mit dieser Welt. Wir danken dir für diese Wahrheit, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dass du uns befreit hast von der Sünde, dass wir nicht länger sündigen müssen, dass wir uns gegen die Sünde entscheiden können und dass auf uns eine herrliche Zukunft wartet, wenn wir dich kennen, nämlich ein Königtum voller Priester, die Zugang haben zu dir, die direkt mit dir sprechen können, die direkten Zugang, Gemeinschaft mit dir haben. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass du kommst, um zu richten. Du kommst mit den Wolken, es werden alle Menschen werden dich sehen. Und sie werden vor Schreck erstarren. Es wird furchtbar sein, dem heiligen Gott gegenüberzutreten, ohne Vergebung der Schuld zu haben. Und so beten wir einfach für all diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie sich zu dir wenden, dass sie Buße tun, dass du ihnen begegnest, jetzt, in deiner großen Liebe, mit der du sie geliebt hast, mit der du bewirkt hast, dass wir von unseren Sünden befreit werden können und dass wir eben zu einem Königtum von Priestern gemacht werden können. Du bist der ewige Gott, der Allmächtige, der Souveräne, derjenige, der alles in seiner Hand hält. Du bist der Gnädige, der Barmherzige, der uns heute immer noch sein Heil anbietet. Mögen wir es nicht verpassen, mögen wir es nicht verachten. Mögen wir es annehmen. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Amen.